Breitband Topic.
Fast 3 Stunden starren wir jeden Tag im Schnitt auf unsere Smartphones und entsperren sie circa 80 Mal täglich. Macht bei 8 Stunden Schlaf, also ungefähr alle 12 Minuten, so jedenfalls eine Studie aus dem Jahr 2016.
Laut dieser Studie berühren wir unser Handy auch über 2500 Mal an einem einzigen Tag. Und das sind ja wirklich wahnsinnige Zahlen. Und ich dachte erst, niemals. aber man macht es ja auch wirklich so ganz beiläufig, sodass es einem gar nicht so richtig auffällt. Ich habe jedenfalls die Tage auch mal drauf geachtet und krabbel auch wirklich sehr, sehr oft an meinem Handy rum. Wie ist es bei dir, 80 Mal entsperren am Tag? Kommt das ungefähr hin?
Ja, bei mir ist es sogar noch ein bisschen mehr. Ich habe die Statistik neulich angeschaut, dass da heißt es, über 100 Mal am Tag greife ich zum Telefon, 112 Mal in den letzten 7 Tagen. Oha. Und das macht mir manchmal auch wirklich Sorgen, dass ich zu viel Zeit am Telefon verbringe, weil es einfach auch immer wieder neben mir liegt. Und inzwischen habe ich sogar ein Limit gesetzt mir für Twitter, nur 5 Minuten am Tag.
Sehr löblich.
Das fällt mir aber trotzdem ganz schön schwer manchmal, aber ich merke auch, wie viel ausgeglichener ich damit bin. Aber so ganz ohne Smartphone, das könnte ich, glaube ich, nicht. Und genau darum haben wir unseren Autor Matthias Finger vor genau diese Aufgabe gestellt. Er hat den Selbstversuch gemacht und die Fastenzeit vor Ostern für digitale Enthaltsamkeit genutzt.
Mein digitaler Detox fängt schon gut an. Am Morgen weckt mich mein Smartphone. Einen Oldschool-Wecker habe ich schon gar nicht mehr. Doch mal ohne Handy auszukommen, dürfte nicht so schwer sein. Ich schaffe das voll mindful, während sich meine Freundin neben mir bereits durchs Netz scrollt.
Ich gucke, wer hatte Geburtstag, wer wo im Urlaub ist, wer auf welcher Party war.
Na, aber schon krass, so direkt vorm Aufstehen alles durchzuschauen.
Ja, dann nachher habe ich ja keine Zeit mehr.
Von wegen. Apps können unser Nutzerverhalten blitzschnell analysieren. Auf dem iPhone macht das Screentime unter Einstellungen. Selbsterkenntnis ist der erste Schritt zur digitalen Entgiftung.
In den letzten 10 Tagen, wie oft warst du da bei WhatsApp?
Anscheinend 5 Stunden. Ja gut, ich stand aber 3 Stunden im Stau, da war ich halt 2 Stunden an WhatsApp.
Ein Zeitlimit für die Nutzung einzelner Apps lässt sich am Handy einstellen. Bei Apple kann die Erinnerung später einfach ignoriert werden. Bei neuen Android-Telefonen werden Anwendungen hart abgeschaltet. Weiter geht's nur, wenn die Nutzungsdauer in den Einstellungen hochgeschraubt wird.
2 neue SMS, 5 E-Mails und eine Eilmeldung auf Spiegel Online.
Mist, automatisch habe ich gerade wieder aufs Handy geschaut. Das muss ein antrainierter Reflex sein. Und meine stete Gier nach Neuem. Die beständig eintrudelnden Benachrichtigungen reißen immer wieder aus dem Flow. Ich könnte das Handy auch einfach mal leise stellen. Detox light sozusagen. Madeleine Daria Alizadeh hat 1 Monat abstinent von Instagram gelebt, obwohl sie 200.000 Follower hat.
Ich habe das Gefühl, abzutauchen und wieder ein bisschen mehr Mensch sein zu können. Mehr fühlen, weniger betäuben.
Berichtet sie in ihrem Podcast auf dariadaria.com. Früher hat sie immer mal kleinere Online-Auszeiten genommen und sich selbst dabei fotografiert. Beispielsweise, wie sie Melone am Strand isst, in ihrer Downtime. Nur um das Selfie dann später doch auf Instagram hochzuladen.
Ich kann ganz nüchtern und ehrlich behaupten, dass ich Instagram-süchtig bin.
Mittlerweile postet Daria wieder Yoga-Nacktbilder als Schattenriss vor einem hellen Fenster. Auf Instagram bin ich jetzt natürlich nur beruflich unterwegs. Bilder von blühenden Bäumen kann ich gerade nicht posten. Leider. Dafür unterbricht eine Facebook-Nachricht am Rechner mein digitales Fasten.
8 Freunde haben auf Events reagiert, die morgen stattfinden.
Schnell wegklicken. Eine Studie über digitalen Detox hat der Informatiker Carl Newport von der Georgetown Uni in Washington erstellt. In einem Podcast mit Mark Hyman sagt er,
wir haben vergessen, wie viel Spaß wir früher aus analogen Tätigkeiten gezogen haben, wie Hobbys, langen Gesprächen, Sport, Malen oder Schreiben.
Langeweile war früher ganz normal. Heute gibt es sie nicht mehr. Stattdessen drehen wir uns im digitalen Hamsterrad. Handy-Detox empfiehlt Newport auch zur Reflexion und Neukalibrierung unseres Medienkonsums.
Bevor wir beispielsweise eine neue App herunterladen, fragen wir uns jetzt, ob wir diese wirklich brauchen. Man findet so zu einem minimalistischeren und bewussteren Umgang mit Technologie in unserem Leben.
Bei der digitalen Diät sollen YouTube-Tutorials und Apps mit eingebauten Detox-Kursen helfen. Ironischerweise vom Handy aus. Ich jedenfalls gehe jetzt voll krass mal ohne Smartphone in den Supermarkt. Ein bisschen nackt komme ich mir schon vor und befreit. Es ist ein schönes Gefühl der Gelassenheit, sein Handy ruhig mal piepen zu lassen, ohne Angst, irgendwas zu verpassen.
Wir schauen viel zu viel aufs Handy und das macht uns nervöser, unausgeglichener und vielleicht sogar krank. Und eine Studie der Pennsylvania State University hat letztes Jahr sogar herausgefunden, wer mehr als 30 Minuten am Tag Beiträge liest auf Social Media, bei dem erhöht sich das Risiko, depressiv zu werden. Klingt alles irgendwie ganz schön furchtbar, oder?
Der Ton solcher Kritik ist ja oft auch alarmistisch. Trotzdem lässt sich das natürlich auch immer öfter beobachten im Freundeskreis und auf Social Media, dass sich immer mehr Menschen an einem Entzug versuchen von Social Media, von ihren Smartphones, von ihren Geräten. Und warum das so ist und wie Tech-Unternehmen und wie Social Media-Plattformen mit diesem Wunsch umgehen, damit beschäftigt sich Christian Stöcker, Psychologe und Professor für digitale Kommunikation an der HAW Hamburg, der uns jetzt live aus Hamburg zugeschaltet ist. Hallo.
Hallo.
Herr Stöcker, wie sieht denn Ihre Statistik aus? Wie oft greifen Sie so ungefähr zum Telefon am Tag?
Ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen, ich habe das noch nie gemacht. Ich bringe zwar meine Studierenden jedes Jahr dazu, irgendwie eine Woche Medientagebuch zu führen und das geht inzwischen sehr viel einfacher als noch vor ein paar Jahren, dank dieser diversen Apps, Screentime etc. Aber ich selber habe es ehrlich gesagt noch nie gemacht. Ich habe es mir jetzt vorgenommen, ich probiere es mal aus. Es ist, glaube ich, bei mir tatsächlich tendenziell im Vergleich zu jemandem, der jetzt Mitte 20 ist oder so, eher unterdurchschnittlich. Also aber immer noch zu viel, selbstverständlich. Was aber daran liegt, dass ich tatsächlich ganz viel sozusagen so bewusst, also ich praktisch keine App auf meinem Handy darf auf meinen Lockscreen schreiben zum Beispiel.
Ah.
Ja, es gibt ja so ein paar ganz einfach, mein Handy ist immer lautlos und es gibt irgendwie eine Messenger-App, die auf meinen Lockscreen schreiben darf, alle anderen dürfen das nicht. Alle anderen Apps kriegen immer defaultmäßig verboten, mir Mitteilungen zu senden, das kann ich sehr empfehlen. Weil in dem Moment, in dem dieser Aufforderungsreiz nachlässt, wird auch das Handy entsperren einfach selten.
Das klingt nach einem sehr bewussten Umgang mit dem Smartphone. Wir haben ja eben im Beitrag gehört, unser Autor Matthias Finger, der hat sich ganz schön schwer getan mit diesem Versuch, aufs Telefon zu verzichten und seine Zeit auch zu minimieren, die er am Telefon verbringt. Warum fällt das eigentlich vielen Menschen so schwer, selbst wenn sie denken, dass es besser wäre, weniger Zeit mit dem Telefon zu verbringen?
Weil sowohl die Handys selbst als auch die Plattform, die wir darauf benutzen, es gibt ja große Unterschiede, ja, man kann ja mit seinem Smartphone unterschiedliche Dinge machen. Man kann sich 3 Stunden Hörbuch anhören, das ist sicher was ganz anderes als 3 Stunden den Endless Scroll bei Facebook weiter zu scrollen. Aber eben insbesondere Apps wie Facebook, Instagram, Twitter etc., also alles, was irgendwie im weitesten Sinne Social Media ist, sind eben auch mit sehr klaren verhaltenspsychologischen Mitteln daraufhin optimiert, maximale Nutzung zu erzeugen, maximales Engagement. Ja, da sind ganz viele so kleine Tricks eingebaut, die aus der Verhaltenspsychologie lang bekannt sind.
Was sind das für Tricks zum Beispiel?
Es gibt einen Begriff dafür, der heißt Captology, Computer-Aided Persuasive Technology. Der stammt so aus den späten 90er Jahren. Ein Psychologe namens BJ Fogg aus Stanford hat sich den ausgedacht. Hat da damals schon sehr viel von dem vorweggenommen, was im Prinzip sozusagen erst mit dem allgegenwärtigen Smartphone dann so richtig möglich wurde. Also Endless Scroll ist ein gutes Beispiel. Ja? Also es gibt immer noch mehr Content. Einmal wischen noch, vielleicht kommt ja doch noch das eine Katzenbild, das mir jetzt die Laune hebt. Ja? Wenn ich noch einmal wische, kommt vielleicht noch eine Belohnung.
Ja, ja? das kenne ich auch ganz gut, dass man dann wirklich erst dann aufhört, wenn die App selber sagt, es gibt wirklich jetzt nichts mehr, es ist jetzt Schluss, du hast wirklich alles gesehen. Aber die Unternehmen, die reagieren ja auch darauf, ne? mit genau solchen Funktionen, wo dann gesagt wird, es ist jetzt Schluss, oder zum Beispiel bei Apple, da gibt es ja zum Beispiel die Funktion Screentime, Bildschirmzeit, haben wir ja eben kurz darüber gesprochen, die Option gibt, bestimmte Apps zu pausieren, wenn man zu lange Zeit damit verbringt. Wird da nur so einem Trend entsprochen, dass die Unternehmen auf den Wunsch der Nutzer eingehen, oder steckt da mehr dahinter? Machen sie sich wirklich Sorgen um ihre eigenen Nutzer, die Plattformen und die Tech-Hersteller?
Also ich glaube, man muss da tatsächlich unterscheiden zwischen Apple, die ja jetzt nicht primär, im Moment jedenfalls, die Aufmerksamkeit ihrer Nutzer monetarisiert. passieren. Und Unternehmen wie Facebook, die genau das tun. Ne? Apple hat sozusagen ein höheres Interesse daran, dass seine Nutzer seine Produkte nicht als dauerhaft aversiv quälende Objekte in ihrem Leben empfinden. Während Facebook im Moment ein kurzfristig und mittelfristiges Interesse daran hat, die Nutzungsdauer und das Engagement der Nutzer mit den unterschiedlichen Apps zu maximieren, weil das ist das, womit sie ihr Geld verdienen. Apple verdient sein Geld damit, dass es Smartphones verkauft und Apps verkauft etc. Na, also da, die Geschäftsmodelle spielen eine ganz, ganz, ganz zentrale Rolle dabei, wie hoch die Bereitschaft ist. Darüber reden, dass sie das gerne begrenzen wollen und den Nutzer ermächtigen und so weiter, tun alle im Silicon Valley gerne, ja, weil natürlich im Prinzip sozusagen flächendeckend das als Problem erkannt ist. Ein ehemaliger Google-Mitarbeiter, der da Benutzeroberflächen entwickelt hat, Tristan Harris, hat eine Organisation namens Time Well Spent gegründet, in der man sozusagen sich damit beschäftigt, wie man den Leuten beibringt, eben nicht ihre Zeit mit dem Starren auf einen kleinen Bildschirm zu verbringen und so weiter. Also das Bewusstsein ist da, aber das Bewusstsein kollidiert unter Umständen eben einfach mit den Geschäftsmodellen.
Dieses Bewusstsein, das ist ja auch, also wie wir gerade schon gesagt haben, bei den Nutzerinnen und Nutzern immer mehr da, dieses Digital Detoxing, mhm. Das beobachten wir jetzt ja auch schon ein bisschen länger. Wie erklären Sie sich denn den Wunsch der Nutzerinnen und Nutzer, sich da diesen Plattformen zumindest für so ein bisschen zu entziehen, die ihnen ja eigentlich was geben, was sie gern haben?
Also es ist natürlich so, dass zum Teil einfach aversive Erlebnisse erzeugt auf die Dauer. Also es gibt ein psychologisches Konzept von 2013, Fear of Missing Out, ja, FOMO, dass die Leute, was man auch im normalen Offline-Alltag sozusagen haben kann, dass ich immer so das Gefühl habe, ich verpasse was, meine Freunde machen immer zu tollere Sachen als ich, was natürlich potenziert wird in dem Moment, in dem ich, das kam in dem Beitrag auch so ein bisschen raus, eben morgens mal gucken, wer gerade wo im Urlaub ist. Ja? Also ich kriege immer mit, was die anderen gerade Tolles erleben und ich möchte das gerne vielleicht auch mitkriegen und gleichzeitig erlebe ich dadurch aber viel stärker, dass ich selber eben vielleicht gar nicht so ein fantastisches Leben habe, wie das bei allen anderen aussieht. Das ist besonders ausgeprägt, wiederum gibt es auch Studien dazu. Thorsten Quandt aus Münster zum Beispiel hat da gerade was veröffentlicht zu dem Thema. Verknüpft mit einer Tendenz, sich selbst sozial mit anderen zu vergleichen. Es gibt Leute, die sich stärker und häufiger und intensiver mit anderen vergleichen. Das wiederum sind Leute, die oft auch ängstlicher sind und stärker zu Depressionen neigen. Deswegen sind so einfache Kausalzusammenhänge, wie in dieser einen Studie erwähnt, 30 Minuten am Tag und die Leute sind mit höherer Wahrscheinlichkeit depressiv. So einfach ist es nicht, sondern es ist halt ein komplexes Kausalgefüge, was auch was mit Persönlichkeitsfaktoren zu tun hat. Also ganz kurz, die Leute erleben es mittlerweile zum Teil als negativ und merken, dass sie schlechte Laune kriegen davon. Und das möchten sie halt dann gerne beenden. Ne? Und ja, das wird ja thematisiert.
Kann ich an mir mit meiner Twitter-Nutzung ganz genau so beobachten. Ich hatte gemerkt, Twitter, wenn ich Twitter unbegrenzt nutze, dann nutze ich es auch unbegrenzt und es macht mir schlechte Laune.
Genau.
Und wenn man jetzt sagt, diese Plattformen wie Twitter und Facebook, die machen eben diese aversive oder die können diese aversiven Gefühle erzeugen, kommen wir dann vielleicht gar nicht umhin, dass auch diese Plattformen Funktionen einführen müssen, um Nutzerinnen und Nutzern ja eine Pause davon zu ermöglichen, also quasi wegzukommen von diesem Endless Scroll, von dem Sie gesprochen haben, und dann hin zu einem ja bewussteren, also quasi einen bewussteren Umgang mit sich selbst zu ermutigen. Also müsste das nicht passieren für einen längerfristigen, gesunden Umgang mit diesen Plattformen?
Also ich bin da aus zwei Gründen skeptisch. Also einmal ist es so, im Grunde erlauben das ja alle. Ja? Also Facebook, Instagram kann man seinen Account pausieren. Bei Twitter kann man ihn pausieren und dann ist er aber nach 30 Tagen weg, wenn man ihn nicht wieder reaktiviert. Also es geht. Ja? Ich glaube aber, also als Gesellschaft mittelfristig werden wir eher uns darauf einstellen oder sollten wir uns darauf einstellen, uns Umgangsweisen anzugewöhnen, die uns dauerhaft nicht so stressen, dass wir von unserem Alltag Urlaub nehmen müssen. Ja, also deswegen der Ratschlag, verbiete Apps auf deinen Lockscreen zu schreiben, den meine ich extrem ernst. Ja, das reduziert einfach die Wahrscheinlichkeit, dass ich ständig das Gefühl habe, mein Handy will was von mir, ziemlich drastisch. Das setzt natürlich voraus, dass ich auch bereit bin zu akzeptieren, dass ich vielleicht mal was nicht sofort mitkriege. Also ich glaube sozusagen, ein Monat Handyentzug im Jahr und den Rest des Jahres lassen wir uns von der Skinnerbox in unserer Hosentasche sozusagen auf der Nase rumtanzen. Ich glaube nicht, dass das ein sinnvoller Weg ist. Ein sinnvoller Weg wäre, dafür zu sorgen, dass ich jeden Tag mit dieser Technologie so umgehe, dass ich nicht irgendwann mich davon unbedingt erholen muss. Ich glaube auch, dass das möglich ist, aber nochmal, für die Unternehmen, das kollidiert mit ihren Geschäftsmodellen. Die monetarisieren das, was durch diese Technologie und diese Benutzeroberflächengestaltung maximiert wird.
Das sagt Christian Stöcker. Er leitet den Studiengang Digitale Kommunikation an der Hochschule für angewandte Wissenschaft in Hamburg. Herr Stöcker, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke. Bis dann. Tschüss.